Wissenswertes aus der chinesischen Medizin. Ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin in Offenbach. Folge 8, palpationsbasierte Akupunktur mit David Euler. Mein Name ist Anna Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Ja, David Euler, es ist unser dritter Versuch auf der anderen Seite des Atlantik, aber ich hoffe sehr, dass das heute alles gut klappt. Ja, hallo und erstmal herzlich willkommen.
Danke.
So, bevor wir in medias res gehen, würde ich dich ganz gerne noch vorstellen. Du bist ein international renommierter Vertreter der palpationsbasierten Akupunktur und lehrst diese Methode seit 20 Jahren. Du hast diese Methode nach Abschluss deiner Akupunkturausbildung 1989 gelernt und da werden wir sicher auch gleich noch von dir hören, wie du dazu gekommen bist. Und aktuell kombinierst du sie auch mit anderen lokalen Systemen wie der Ohrakupunktur und Laserakupunktur. So, ich wollte dir noch kurz sagen, bevor wir mit einem Fallbeispiel einsteigen, ich habe es dir zu verdanken, dass ich die palpationsbasierte Akupunktur kennengelernt habe und auch in meiner Praxis anwende. Und zwar hatte ich deinen Plenarvortrag in Rothenburg gehört und eigentlich hatte ich mir was ganz anderes vorgenommen zu hören an dem Nachmittag, aber ich war davon so fasziniert, dass ich in deinen Kurs gegangen bin und ich habe es überhaupt nicht bereut. Und ja, vielen Dank dafür.
Danke dir.
Also fangen wir einfach mal mit einem praktischen Beispiel an, ohne jetzt zu viel Theorie vorneweg. Sagen wir mal, es kommt eine Patientin zu dir, eine junge Frau, sie ist Studentin, sagen wir 25 Jahre alt und sie sagt dir, sie hat Schlafstörungen. Was machst du?
Ja, ich frage sie erstmal, ob das eine neue Sache ist oder ob das schon immer so war.
Ja, also dann, sie antwortet dir, sie hatte vor einem halben Jahr eine stressige Phase in ihrem Studium und sie studiert Medienwissenschaften und hat ein Praktikum beim Fernsehen gemacht und da war sie immer sehr unter Stress. Dann hat sie während dieser Zeit Schlafstörungen entwickelt und sehr viele starke Träume. Und selbst jetzt, nachdem diese Stressphase vorbei ist, haben diese Schlafstörungen nicht aufgehört.
Okay, dann fange ich natürlich an mit der Palpierung, die relevant für Stress oder und oder Shen-Störung. Und zwar neben dem Nabel für den Adrenal, die Nebenniere. Und das kann die Adrenal Gland Exhaustion, die Nebenniere Erschöpfung, zeigen. Und das ist oft der Fall, wenn eine stressige Zeit dann nicht physiologisch aufhört. Das heißt, vielleicht theoretisch ist jetzt die Zeit vorbei und alles ist sozusagen okay. Die Person hat den Job gekriegt oder nicht oder tut etwas anderes. Aber diese Stresszeit ist vorbei. Aber physiologisch erkennt der Körper bzw. das Nervensystem die Änderung nicht. Es geht einfach weiter wie so eine Spule, wie so ein Loop. Und zwar die Stressstörung schlägt auf die Nebenniere und dann von der Nebenniere auf Shen beziehungsweise auf das autonomische Nervensystem beziehungsweise von der Seite von der Nabel gehe ich dann auf dem Sternum, KG17, KG16 und diese Region. Dann kann ich auch, und dann sehe ich, ist das eine Shen-Störung. Wenn ich denke, dass es eine autonomische Nervensystem bzw. sympathische Nervensystemdominanz ist, dann gehe ich auch auf die Sternocleidomastoid-Muskel rechts und links. Und sagen wir mal, ja, sie hat eine Nebennierenstörung, dann gehe ich weiter und sage, okay, wo und wie kann ich die Nierebahn, die Nierenmeridian am allerbesten ansprechen? Und dann habe ich meine Differentialdiagnose und zwar fange ich mit Niere 2 an. Und wenn Niere 2 schmerzhaft ist, dann lösche ich diesen Druckschmerz mit den Metall- und Wasserpunkten von der Niere, beziehungsweise Niere 10, Niere 7 und sehe dann, ob Niere 2 nicht mehr so schmerzhaft ist. Das sollte dann auch die Seite von dem Nabel druckschmerzfrei machen. Dann weiß ich habe diese Bahn gut und genau angesprochen. Und dann schaue ich wieder, hat das dann auch den Effekt auf den Sternum? Wenn ja, dann war das die Behandlung. Wenn nicht, dann setze ich die Frage, wie kann ich diese Sternumstörung beseitigen, beziehungsweise den Druckschmerz auf den Sternum beseitigen. Und das mache ich, wenn, wieder eine Differentialdiagnose, ja, wenn der SCM-Muskulatur angespannt ist oder schmerzhaft ist, dann fange ich mit dreifacher Wärme 8, diese Region 8, 9 und setze Gallenblase flüssig dran. Oder wenn das nicht der Fall ist, wenn der Hals bzw. SCM-Zone nicht der Fall ist, dann suche ich weiter auf dem Feuermeridian bzw. drücke ich auf den Feuerpunkt von Herz und den Feuerpunkt von dem Perikardium. Und je nach Seite setze ich dann die Metall- und Wasserpunkte an, so dass ich die Feuerpunkte wieder lösche. Und sehr oft nimmt das dann auch den Druckschmerz von dem Sternum weg. Dann kann ich den Patient oder die Patientin in diesem Fall umdrehen und schauen, ob die Region von TH8, TH9, TH7, 8, 9 auch druckschmerzfrei ist. Und wenn nicht, dann versuche ich diesen Punkt auch zu löschen. Die spezifische Lokalisation von TH8-Region ist auch mit Insomnia sehr stark verbunden. Wir nennen das die Insomnia Point.
Wow. Okay.
Und bevor ich diesen Punkt direkt nadle, muss ich ihn, wenn er druckschmerzfrei zeigt, muss ich diesen Druckschmerz dann löschen. Und das kann ich auch Differentialdiagnose. Das kann ich dann mit Yi She, das ist Blase 49, erreichen oder mit der rechten Seite von dem Huatou Jiaji von LG4, Mingmen, erreichen. Oder mit zwei Regionen, die rechte Seite von Mingmen nadeln und dann die Dünndarm-11-Region, wenn es schmerzt oder wenn es puffy ist, wenn es aufgeschwollen ist, surrounding the dragon nadeln. Und das kann ich dann so korrigieren, beziehungsweise den Winkel von der Nadel und die genaue Lokalisation so korrigieren, dass TH8 auch schmerzfrei ist. Wenn das nicht klappt, dann kann ich Blase 40 nehmen oder ich kann Blase 59 nehmen, okay, und dann diese Region direkt ansprechen. Ganz zum Ende kann ich dann entweder eine Dauernadel oder ein bisschen Moxa, Direktmoxa, Fadenmoxa oder ein Magnet. Mein Liebling ist, wenn es ein bisschen hart ist, eine Dauernadel und auf der Dauernadel ein Magnet drauf tun. Und das war's.
Wie lange brauchst du für so eine Behandlung?
Diese spezifische Behandlung, Diagnose sagen wir mal 5 Minuten, die Nadeln bleiben in den ersten Satz 20 Minuten und dann wieder Diagnose 5 Minuten und dann die Nadeln bleiben 15 Minuten. Also 45 Minuten ist die gesamte Behandlung mit wenig Nadeln zu erreichen.
Und du guckst dir nicht die Zunge an?
Nein.
Und der Puls?
Der Puls, den gucke ich mir an, immer zwischen den Nadeln. Und wenn ich die Patientin interviewe, dann habe ich immer meine Hand auf dem Puls. Was ich an dem Puls suche, sind zwei Sachen. Die erste ist, ob der Puls vorwärts rollt. Das heißt, dass ich eine Bewegung im Puls spüren kann. Wir nennen das den Stomach Qi in dem Puls spüren. Wenn der Patient keine oder Patientin keinen Stomach Qi hat, dann muss ich natürlich das erst hervorbringen mit der Bahn, die neben
Magenlinie, ne? Neben dem
die
Schienbein.
Die Bahn, genau, die Bahn zwischen Magen 36 und Magen 40 nadel ich dann 1 oder 2, bis der Puls sich bewegt. Die zweite Sache ist, ob der Puls rasch erscheint. Das heißt, ich suche nicht eine numerische Indikation, ob der Puls jetzt 70 ist oder 60 ist oder 80 ist. Das ist mir nicht so wichtig. Wenn der Puls mehr als 4 per Ein- und Ausatmen ist, dann ist er rasch. Okay, das ist relevant zu dem individuellen Patienten. Und wenn ja, dann ist die Adrenalbehandlung erstmal Niere 3 und die Shaoyang-Behandlung ist auf dreifacher 5 und Gallenblase 41. Ich meine, I'm tweaking it, ja. Ich verändere es ein bisschen, aber der Sinn der Sache ist der gleiche.
Ja. Jetzt hattest du in einem Seminar im ABZ Mitte, das ich besucht habe, eine Patientin von mir behandelt sogar, die hatte Multiple Sklerose. Und da hast du gesagt, du fühlst den Puls zwar, aber es ist eigentlich nicht realistisch, weil natürlich sie in dieser Situation sehr aufgeregt war. Aber es war trotzdem unglaublich faszinierend, weil du da palpatorisch eine Region zwischen REN 8 und REN 12 bei ihr gefunden hast, die druckschmerzempfindlich war. Jetzt frage ich mich gerade, wie viel Theorie braucht man denn für das palpationsbasierte System? Also ich habe nur die Basics gelernt. Was du mir jetzt gerade erzählt hast bei der Schlafstörung, da habe ich gedacht, wow, da ist noch Platz nach oben. Kann ich noch mehr lernen? Ja, genau. Wie viel Theorie brauchst du?
Die Theorie füttert die Fantasie. Ja? Beziehungsweise je mehr ich theoretisch einen Hintergrund habe, desto besser kann ich dann eine Differentialdiagnose finden oder mir dann ausdenken, okay, wenn das eine nicht klappt, dann kann ich vielleicht auf die andere Bahn gehen. Zum Beispiel, wenn was ich bezeichnet habe, nicht funktioniert, dann kann ich vielleicht die Divergente palpieren oder ich kann die Sondermeridiane palpieren. Oder ich kann ganz anders mit Gao Huang Shu anfangen. Beziehungsweise je mehr Theorie natürlich ich habe, desto mehr Instrumente kann ich mir von der Fantasie holen. Ja? Das gesagt, man kann dieses System auch mechanisch lernen. Beziehungsweise man kann die verschiedenen Arealen von Palpation lernen, beziehungsweise verstehen, was sie sind und warum sie dort sind. Lunge 1 kann Pectoralis-Muskel sein, mit Schulterschmerzen und eine Sportverletzung sein, aber es kann auch Lunge Mu sein. Mhm. Ja? Und Lunge Mu geht dann auf Niere, beziehungsweise Lunge-Niere. Dann können wir Renmai und dann können wir, verstehst du, was ich meine? Ich kann dann mechanisch auch die verschiedenen Lokalen interpretieren. Und meine Reaktion auf die verschiedenen Lokalen kann ich lernen. Aber dann, wenn das nicht klappt, dann ist es, was es ist. Ich bleibe dort stecken. Okay? Das Schöne ist, das Gute ist, dass normalerweise, wenn ich diese Methode zeige, beibringe oder erkläre, dann habe ich für jede Reflexzone mindestens 2, manchmal 3 Alternativen. Okay? Das heißt, dass wenn etwas nicht klappt, habe ich auch noch etwas in der Schublade. Also man kann das auch mechanisch lernen ohne Theorie. Nämlich die Theorie, die ist ein bisschen verschieden, wenn wir die Klassiker interpretieren. Welche Bibliothek suche ich mir aus? Ja? Wenn ich nur TCM lerne, dann habe ich das Rudimentale, aber ich habe nicht weitere Erklärungen. Ich habe keine Schriftzeichen, die mir erklären, was die Punkte sein können und so weiter und so fort. Natürlich, die gehen Hand in Hand. Ja? Man kann immer mehr lernen von der Praxis, aber am Anfang würde ich sagen, dass das Einfachste ist, da ich Akupunkteure diese Methode beibringe. Jeder soll mit seiner Theorie bleiben und dann diese Palpation einsetzen mit der Reaktion, die ich beibringe. Und dann erstmal ein paar Dutzende Patienten sehen und dann kommen die Fragen. Und dann kann man weitermachen. Das heißt, man kann natürlich immer weiter lernen, immer tiefer lernen. Das hat theoretisch kein Ende.
Ja, also wenn wir es jetzt gegenüberstellen der Methode, die wir in der Grundausbildung lernen, in den Schulen der AGTCM, dann würde man wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde mit der Patientin reden, vielleicht sogar noch länger. Man würde sich überlegen, okay, Schlafstörung, welche Differentialdiagnosen kenne ich nach CCM? Ich kann Blutmangel haben, ich kann Yin-Mangel haben, ich kann Hitze haben, ich kann Schleim haben, der die Herzporen verstopft. Irgendwann werde ich mich für etwas entscheiden und das entsprechend behandeln. Aber ich habe meistens kein direktes Feedback, ob ich auch richtig liege mit meiner Diagnose, ja. Und da ist es so, dass die Theorie sich immer zwischen mich und meinen Patienten stellt. So ist mein Gefühl. Also deswegen hab ich diese Methode sehr, sehr zu schätzen gelernt.
Genau. Ich meine, ich sage immer, this is evidence-based medicine. Das heißt, die Evidence, ja, die ist in dem Patient. Das heißt, wenn die Leber schmerzhaft ist, dann ist das Evidence, ja, die ist schmerzhaft. Und dann muss ich jetzt in dem Körper finden, wie ich diesen Druckschmerz beseitige. Und wenn der beseitigt ist, dann ist the Evidence in dem, dass die Akupunkturnadeln, die ich so gesetzt habe, in der Tat für diesen Patient oder Patientin einen Effekt haben. That's Evidence. Und dann brauche ich nicht viel theoretisieren und ich muss es auch nicht unbedingt verstehen oder ich kann es eigentlich gar nicht verstehen, wie 4 klitzekleine Nadeln eigentlich ein Organ ändern, okay? Aber ich brauche das nicht zu verstehen. Ich habe eine theoretische Basis von der TCM und ich habe meine praktische Basis von der Meridianakupunktur oder Palpation-Based Acupuncture und ich handle so. Die meisten TCM-Schulen beziehungsweise die chinesische Post-Mao-TCM-Systeme, die kommen eigentlich von der Pflanz, von der chinesischen Phytotherapie. Okay? Die Zunge und die Palz oder ob ich jetzt schwarz mehr mag als rot oder ob ich auf einmal mehr süß mag oder nicht. All das passt hervorragend in die chinesische Formula-Behandlung. Ja?
Ja, Rezeptur.
Und der Grund ist, weil Mao Zedong damals einfach eine ganze Gruppe von Herbalisten engagiert hat, um das rote Buch von dem Akupunktur hervorzubringen. Und diese Herbalisten, die haben wie Herbalisten gedacht, ja, wie die Zunge aussieht und so weiter und so fort. Aber heutzutage ist es ein bisschen schwierig, nämlich die Leute essen heute Chinesisch, morgen Indisch. Und dann eine Bratwurst, die trinken Kaffee und dann Coca-Cola und dann auf einmal fasten sie. Und dann, weil es gesund ist, ja. Und dann machen sie Detox, weil es gesund ist. Und dann nehmen sie Vitamine und das ist alles durcheinander. Und heute essen sie um 4 und morgen essen sie um 3. Und dann auf einmal denken sie, ich muss natürlich mehr. Es hat kein Standard für den Patient und bestimmt nicht für die Bevölkerung als Bevölkerung. Deswegen ist es im modernen Leben viel schwieriger, diese Patterns rauszufinden, die hervorragend für Pflanzen passen. Ja? Wenn ein Dorf immer homogenisch sich benimmt und arbeitet oder aufsteht mit der Sonne, schlafen geht mit dem Untergang der Sonne, normalerweise Reis und so weiter isst und so weiter. Und auf einmal einer von denen hat eine ganz andere Zunge, dann wissen wir, external pathogenic factor. Wir können es sehr klar sehen. Aber in der modernen Welt mit Air Condition und Hitze und dieses Essen und diese Süßigkeiten oder dann diesen Drink, wir haben keinen Standard. Okay.
Ja. Ich würde noch mal gerne zurückkommen zu den Indikationen. Also ich habe ja jetzt nur dieses Beispiel Schlafstörung gesagt, weil das tatsächlich in meiner Praxis häufig vorkommt jetzt mit der Pandemie und als Nachwirkung der Pandemie. Aber es gibt ja noch viel mehr. Also in Rothenburg hattest du es gezeigt, auch für Schmerzpatienten. Du hattest mir mal erzählt von deinem Großvater, dem du gerne geholfen hättest. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, für welche Indikationen du das anwendest, das System?
Extern und intern. Das heißt, alles von Sportverletzungen oder Unfälle oder Postoperationen und auch interne Medizin. Ich sehe eine große Gruppe von Patienten, die herzkrank sind, die Leberbeschwerden haben. Auch Patienten, die krebskrank sind und die nehmen Chemotherapie und die fühlen sich elend mit dem Chemotherapie, ja. Oder Patienten, die Verdauungsstörungen haben, das heißt internal organ, Zhang Fu based. Die Methode passt, weil die Frage ist, warum heilt der Patient nicht? Wir sind so gebaut, dass wir Trauma, externe Trauma, interne Trauma und pathogenische Faktoren von außen, wir können heilen, so sind wir gebaut. Aber wenn wir nicht heilen, dann ist das die Frage, warum. Und so wie ich es sehe, versuche ich den Körper so hinzunavigieren, dass der Körper selbst heilen kann. Okay? Krank zu sein ist kein Problem. Wenn ich ein Virus habe oder wenn ich eine Bakterie kriege oder wenn ich einen Unfall habe, das ist kein Problem, weil ich dann heile. Das Problem ist, warum heile ich nicht? Und das sind auch die Patienten, die ich sehe. Ich sehe keinen Patienten, der mit ein bisschen Schnupfen kommt und sagt, oh, ich habe heute einen Schnupfen gekriegt. So what? Ja, oder ich habe mir einen Muskel verzogen und er tut mir heute weh. Ja, vielleicht morgen mit ein bisschen warmen Kompressen ist es weg. Nein, die Patienten, die zu mir kommen, sind Wochen nachdem sie einen Unfall hatten und sie haben immer noch Schmerz. Oder Wochen, manchmal Monate, nachdem sie irgendeine interne Störung haben und sie fühlen sich immer noch nicht gut, nachdem sie den Arzt gesehen haben oder Mittelchen genommen haben und so weiter und so fort. Okay. Das Problem liegt, warum der Patient nicht selber heilt.
Ja.
Und dann spricht der Körper. Ja, die Palpation ist eigentlich eine Kommunikation zwischen dem Patient, seinem Körper und mir. Okay, es ist eine bewusstlose, das heißt, es ist keine kognitive Unterhaltung. Wenn ich den Patient jetzt eine Stunde oder zwei Stunden frage, wie er sich fühlt und was und warum und was er isst und so weiter und so, kann ich dann eine ganze Menge Beispiele bringen. Wenn ich das Hemd dann hochhebe, dann sehe ich eine Narbe. Und was ist das? Ah ja, das glaube ich, hat nichts mit meinem Thema zu tun. Der Patient, der berichtet uns, was der Patient denkt, relevant. Und vergesst, was er nicht relevant ist. Aber wenn ich den Körper palpiere, der Körper vergisst gar nichts.
Ja, das ist toll. Ja, jetzt ist die Frage, wie bist du selbst zu diesem System gekommen? Du wurdest ja auch erstmal in der TCM-Methode ausgebildet.
Ja, wie alle. ja, ich habe eine Entscheidung gemacht, dass ich Medizin nicht praktizieren möchte, beziehungsweise Schulmedizin nicht praktizieren möchte, da ich wirklich nicht sehr viel Cure gesehen habe. Ich habe Managing gesehen, aber nicht sehr viel Cure. Und irgendwo und irgendwie war das nicht zufriedenstellend für mich. Ich habe das philosophische Ei nicht gefunden. Ich habe den Aha-Effekt nicht gesehen. Okay? Und dann hat ein Freund von mir gesagt, ah, das ist eine Gruppe von Leuten, die Nadeln stechen und die nennen das Medizin. Ich habe gesagt, okay, das habe ich noch nie gehört. Was ist das? Und seitdem bin ich dort. seit 78 bin ich am Stechen und wundere mich immer noch, wie das eigentlich klappt. Aber natürlich in Israel, wo ich gelernt habe, ist die Akupunkturschule nicht frei. Die ist privat und deswegen musste ich nachts arbeiten und dann tagsüber studieren. Und ich habe nachts Notmedizin, Ambulanzen und Rettungsmedizin gemacht. Und dann musste ich mir zuhören, wie der Schleim von der Milz, den Leber irgendwie dünstigen, dann die Hitze kommt. Ich sage, oh je, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gerade einen Tubus gesetzt, ich habe gerade eine Wunde zugemacht, ich habe gerade eine Kricheotomie gemacht, ich habe gerade intubiert, ja. Und die sprechen über Schleim von irgendeinem Organ, der irgendwie Hitze bringt. Das war für mich, wie soll ich das überhaupt verstehen? Und ich finde ja keinen Schleim. Was für ein Schleim? Das ist kein Schleim. Da gibt es keinen Schleim. Wo Schleim? Und wie soll eine Nadel in irgendeinem Punkt den Schleim, den es nicht gibt, wegmachen? Ich war ein bisschen frustriert. Ich hatte keinen Weg, um zu wissen, was ich wirklich mache, okay? Wenn Blut aus einer Wunde kommt, dann weiß ich, wie ich diese Wunde zumache. Dann habe ich einen Beweis, ja? Wenn der Patient zyanotisch ist und ich intubiere den Patienten und dann ist er rosa, dann weiß ich, was ich gemacht habe, ja? Und so weiter und so weiter. Ich hatte einen Beweis da. Deswegen ist die Notmedizin so klipp und klar schwarz und weiß, okay? Die Triage ist klipp und klar schwarz und weiß. Hier, kann ich so viel denken, wie ich will. Und je mehr ich denke, desto mehr Möglichkeiten ich habe. Nämlich, wer sagt, dass das die Milz ist? Es kann ja auch die Niere sein, die die Milz schwächt. Und es kann. Ich weiß wirklich nie, wo ich sogar anfangen soll. Aber ich habe es trotzdem weitergemacht und einen Abschluss gemacht und meine Patienten gesehen und gestochen. Jeder hat Magen 36 bekommen, jeder hat Dickdarm 4 bekommen, jeder hat Leber 3 bekommen. Und wenn ich ganz raffiniert bin, dann haben sie auch Gallenblase 34 bekommen. Und ich habe Schuhpunkte gemacht und dann habe ich und so weiter. Und mal sehen, wie es funktioniert. Ja, der Patient hat die Behandlung bekommen. Ich habe meine theoretische Pflicht praktiziert. Und jetzt sehen wir. Und nächste Woche war der Patient eben wieder ein bisschen verbessert oder nichts ist passiert. Und dann habe ich es einfach wieder gemacht, weil die Theorie sich nicht verändert hat. Vielleicht muss man nochmal machen und nochmal. Aber in mir war ich frustriert, weil ich wirklich nicht wusste, ob das stimmt oder nicht stimmt. Praktiziere ich eine Fantasie oder was mache ich hier? Interessant natürlich. Das sind alles Big Point Acupuncture, ja, große Punkte Akupunktur. Und zu einem erstaunlichen Prozent haben die Patienten sich in der Tat verbessert. Ob das jetzt die Zeit ist, dass sie sich genommen haben und sich hingelegt haben und sich beruhigt haben und eigentlich die Kontrolle zu mir gegeben haben, ob das jetzt eine große, Ted Kaptchuk hat gesagt, Akupunktur ist ein großes Ritual. Ja, der ein hervorragendes Placebo hervorbringt. Und eine von meinen Freunden, die mit mir Medizin studiert haben und so weiter, die sind alle jetzt Ärzte, die haben gesagt, Placebo ist auch eine Art von der Medizin, ohne zu wissen genau, warum es funktioniert. Aber wenn es funktioniert als Arzt, warum soll ich mich eingehen? Der Patient hat sich verbessert. Ich meine, ja. Eigentlich warum nicht? Das ist die beste und die ungiftigste Methode, einen Patienten zu heilen. You know? Und je mehr ich das eigentlich hervorbringe, desto besser der Patient heilen kann, von alleine sozusagen, ja? Innerlich, von sich selber. Okay, das war ein Trost, aber es war noch nicht genug. Und dann eines Tages kam Kiko Matsumoto. Es fing eigentlich bevor an. Es fing an mit einem russischen Anästhesiologen, der Ohrakupunktur uns gelehrt hat. Und Ohrakupunktur kann man natürlich, hier ist die Leber, hier ist die Niere, hier ist die Wirbelsäule, hier ist die Hand, hier ist der Fuß und bumm, draufstechen. Aber er war ein direkter Student von Bahr. Ja?
Und wer ist das? Bahr, ist mir jetzt kein Begriff.
Ja, Nogier hat zwei Hauptschüler gehabt, Frank Bahr und Bourdieu. Okay. Und Bahr hat seine Assoziation in Deutschland, also seine Gruppe. Er lehrt nur Ärzte. Und da hat er mich eines Tages zu einem Konferenz mitgenommen und sagt, ja, er ist auch Arzt mit mir. Und, und dann habe ich gesehen, wie der RAC funktioniert. Er hat uns RAC beigebracht, die Reaktion von dem Puls. Wenn ich die Nadel an den exakten Punkt habe, reagiert der Punkt. Ja? Eine vagale Reaktion, die ziemlich deutlich ist. Und wenn man das einmal oder zweimal gemerkt hat, dann kann man die Punkte suchen und finden. Und wenn es sich nicht genau an der Hand ist, wo das Buch sagt, die Hand ist, aber ein bisschen mehr links, rechts, oben, unten, aber der Puls reagiert, dann weiß ich, das ist der Punkt. Warum? Weil der Puls reagiert hat. Dann habe ich gesagt, okay, der Körper spricht. Ich meine, ich kann eine Methode finden, wobei ich die Akupunkturnadeln setze und genau weiß, dass, auch wenn ich es nicht verstehe, warum, der Körper hat reagiert. Ja? Und das war sehr interessant. Das war für mich, die Tür hat sich geöffnet. Ja? Und dann habe ich das auch mit Jingwell-Punkte gemacht. Leber 1, Milz 1, Lunge 11 und so weiter und so fort. Die Jingwell-Punkte und die Ohrpunkte, die haben hervorragend auf den RAC reagiert. Dann eines Tages kam Kiko Matsumoto nach Israel und wir haben sie kaum verstanden, weil ihr Englisch etwas anders war. Aber was wir gesehen haben, sehr deutlich, sie hat auf verschiedenen Punkte und Bauchregionen gedrückt. Der Patient hat eine große Reaktion, eine Schmerzreaktion gezeigt. Und dann hat sie irgendwelche Punkte genadelt und dann war genau diese Lokalisation nicht mehr schmerzhaft. Es war so wie ein Wunder. Und das hat mich natürlich sehr interessiert, aber nicht nur interessiert, sondern jetzt wusste ich, okay, jetzt weiß ich, wie wir diese Region benutzen können, okay? Mu-Punkte sind diagnostische Punkte, sind Reflexzonen im Körper und so weiter und so fort. Ich meine, der Körper hat mehrere Somatotopen, ja, im Schädel und im Ohr oder an der Hand und in den Füßen, auf der Nase, mehrere Somatotopen. Und dann habe ich natürlich diese Methode gefolgt mit der Keiko. Ich war mit der Keiko 15 Jahre zusammen. Dann haben wir auch die zwei Bücher geschrieben. Und das habe ich dann natürlich auch weitergebracht. Das heißt, es gibt mehr. Und dann habe ich mehr mit Yamamoto, seinen Stil, gearbeitet. Und er war die Yamamoto, YNSA, Yamamoto New Style, New Scalp Acupuncture, ja, war synergetisch mit dem gleichen Sinne, nämlich er hat auch Reflexzonen im Hals, ja, wo die Niere und der Dünndarm oder das Herz oder sich am Hals zeigt, ja, oder Gehirnpunkte am Arm zeigt und so weiter und so fort. Wenn ich die richtige Lokalisation im Schädel gefunden habe, dann ändert sich auch die Reflexzone. Das heißt, Reflexzonen, die beim normalen Palpationssystem nicht funktioniert haben, kann ich dann dieses System einsetzen oder mitsetzen und noch mehr in die Tiefe gehen. Okay, wie so mehr Türen öffnen, sodass die Bahn schön klar ist. Und das Gleiche mit Nadia Wolf, ihr System von der Ohrakupunktur. Natürlich ist der Hintergrund Nogier seine Befunde, aber ein Stück weiter. Das heißt, wenn wir das Ohr richtig beleuchtet und einen Snapshot von dem Ohr machen, dann sehen wir Areale, die möglicherweise betroffen sind oder etwas zeigen. Und dann beim Palpieren von dem Ohr kann ich dann sehen, okay, welche Organe betroffen sind. Und dann kann ich eine Entscheidung machen, entweder divergente Erstnadeln und dann wieder ans Ohr gehen oder was ich normalerweise mache mit dem Oketsu, Adrenal und Chaoyang und dann wieder ins Ohr. Und dann, wenn immer noch etwas da ist, dann kann ich das direkt nadeln. Und umgekehrt, wenn Oketsu nicht funktioniert oder die Leber nicht reagiert oder der Hals nicht genug Mobilität zeigt, dann kann ich an den Ohr und dann, nachdem ich den Körper gemacht habe, mit dem Ohr noch viel mehr Bewegung kriegen oder mit dem Schädel noch viel mehr Bewegung kriegen. Und das integriere ich und es ist sehr spannend, aber auch praktisch. Ich habe mehr und mehr Werkzeuge.
Wenn man jetzt aber ganz neu diese Methode lernt, zum Beispiel, wenn du jetzt ans ABZ Mitte kommst, wann ist dein nächster Kurs?
Irgendwann nächstes Jahr.
Nächstes Jahr? Gut, also schreiben wir dann noch in den Shownotes dazu, wann dein nächster Kurs ist. Man kann sich darauf auch vorbereiten durch einen Freitagnachmittag mit Hedi Hohlschuh, wo man nochmal die Basics wiederholt. Aber was würdest du jemandem, der jetzt ganz neu einsteigt, was würdest du dem sagen, welche Dinge er oder sie zuerst lernen sollte?
Welches Fenster oder welche Tür versuchen wir in das Haus reinzukommen, ist nicht immer so wichtig. Das heißt, die Ordnung ist wirklich in dem Patient individual. Okay? Am Anfang habe ich systematisch gelehrt und gearbeitet. Ich lehre, wie ich arbeite, okay? Dann habe ich Oketsu, Immun, Adrenal, dann habe ich Shaoyang, Magen-Chi und Sternum, den Patient umdrehen. Sehr dogmatisch und schön. Die Schweizer, die Deutschen haben das geliebt, weil es sehr organized ist. Ja, es hat keinen, you know, Chaos. Es ist sehr schön linear. Die Ärzte, die das beigebracht haben, die fanden das wunderbar, weil sie einen schönen Graph machen können. Yes, no, ja, und so weiter. Das war sehr schön. Aber die Tatsache ist, dass wenn der Patient eine sehr große Shen-Störung hat, dann, bevor ich die beseitige, dann habe ich eine viel, viel schwierige Zeit, Oketsu zu beseitigen, weil Shen viel zu groß ist. Okay? Oder wenn kein Magen-Qi da ist, dann kann ich an den Shenro machen, so viel ich will. Der Patient hat die Energie nicht, um das weiterzubringen. Das heißt, es ist wirklich individuell. Jeder hat seine größere Schwächen. Und dann können wir das fine-tune. Das können wir das dann etwas individualisieren und wirklich palpieren und dann sehen, wo ist der größte Schmerzdruck, ja, Druckschmerz, sorry, oder wo ist die größte Mangel? Was kommt zu mir als praktizierender Arzt am allerstärksten vor? Und nicht meine Fantasie, sondern an dem Patienten seinen Körper. Und dort kann ich reinsteigen. Okay? Und zu deiner Frage ist, ich meine, ich war gerade in Kalifornien und ich habe eine Gruppe von Dermatologen Akupunktur diese Methode gezeigt und beigebracht. Ich meine, Dermatologie. Das Schöne ist, dass diese Gruppe von dermatologische praktizierende Ärzte, die waren sehr in der Meinung, dass die Haut das Innere zeigt. Okay? Und das war dann natürlich sehr gut für diese Methode, weil ich das Innere, das Warum, ja, palpiere. Und dann für diese Ärzte war sehr oft wirklich Adrenal, Oketsu, Immun, Lunge, Haut, ja, und natürlich Shen. Und die anderen Sachen, die mehr Structural Imbalance und so weiter waren, nicht so bedeutend für sie. Dann haben wir das einfach so gelassen, ja. Wenn ich Schmerzmedizin, Ärzte, Akupunktur oder diese Methode beibringen, dann gehe ich mehr an, okay, Structural Imbalance und natürlich autonomisches Nervensystem und mehr Gehirnstamm und so weiter und so fort. Es ist je nach Patienten, ja, welche Patienten siehst du am allermeisten oder wo bist du stecken geblieben, ja, dann kannst du reinsteigen, ja. Heute haben wir eine ganze Menge Patienten mit Long-Covid oder mit Reaktionen für Vakzin oder alle mögliche postvirale Inflammationen, dann können wir dort reinsteigen und so weiter. Ich habe jetzt kommend auf Healthy Seminars ein Seminar, der genau das anspricht, von dem Sang-Fu-Aspekt, wie wir diese chronische postvirale Entzündungen beseitigen. Ja? Und dann können wir Schulterschmerzen nehmen, dann können wir Migränen behandeln und so weiter und so fort. Je nach welches Fenster ist relevant für den Praktizierenden? Auf meiner Webseite Omatopea habe ich einen so Grundkurs, wenn du willst. Ja? Das heißt PALP 101, Palpation-Based Acupuncture 101. Ja? Und die kann man dann zuhören. Das sind 2 Tage, das heißt ein Wochenende, wo ich auch Beispiele bringe und demonstriere. Das war pre-Covid, das heißt, der Saal war mit Leuten und ich kann einfach jemanden raussuchen, hier leg dich hin und ich palpiere. Es kommt noch. Der erste Kurs, den habe ich jetzt in Kalifornien, den habe ich live gemacht mit Patienten und so weiter und so fort. Und das war sehr schön. Dieser Zoom muss jetzt langsam zu Ende kommen. Aber, wie gesagt, zu deiner Frage. Wo bist du als praktizierender Arzt stecken geblieben? Was sind die Fälle, wo du wirklich nicht weiterkommst? Und dann den Kurs aussuchen. Auf Deutsch, auf der Omatopea-Seite habe ich ein paar deutsche, also auf Deutsch aufgenommene Kurse. ABZ hat auch ein paar Kurse, die man buchen kann, die aufgenommen sind. Was ich mache, ich nehme den Kurs auf, das heißt, I'm recording. Und dann editiere ich das mit mehr Content, okay, dass es sehr klar ist. Sachen, die ich vergessen habe, Sachen, die ich nochmal highlighten will und so weiter und so fort. Und dort zum Beispiel habe ich ein Kapitel über die Divergente. Oder dort habe ich zum Beispiel ein Kapitel, den ich für die DECFA gemacht habe, über Shen und Herz. Okay, wann ist Shen mit Herz parenchymal und wann ist Shen mehr the spirit, you know, und ja, so weiter, emotional. Und dort kann man einfach einsteigen. Und dann kommen die Fragen. Und je nach Fragen kommen dann die Kurse und so weiter. Just plunge in.
Ja, also wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass du sagst, du bist sehr überrascht, wenn du Präsenzkurse gibst, die Schüler deine Anweisungen umsetzen. Ja. Also das war schon Votum dafür, dass man es in Präsenz macht, damit man auch es direkt von dir lernen und von dir korrigiert werden kann.
Deswegen habe ich dem ABZ vorgeschlagen, dass das nächste Mal, wenn ich komme, machen wir wirklich nur vielleicht einen Donnerstag oder Freitag machen wir ein Recap, ja, also eine Wiederholung von dem Basis und dann Samstag, Sonntag die Ärmel hoch und anfangen zu arbeiten, also wirklich arbeiten und dann mit allen Methoden, mit den Divergenten, mit den Extraordinary Meridians, mit den Oketsu, Lebe 4, Lunge 5, ja, aber wenn es nicht klappt, ja, und dann können wir wirklich praktisch, und dann können wir diese Fälle, wo es nicht geklappt hat, dann präsentieren. Okay, dann können alle von dem lernen, aber die können alle das auch machen. Das heißt, wir machen erstmal vielleicht zweimal, wenn ich nach Deutschland komme, wirklich ein Praktikum mit allen Spielzeugen, mit allem, was wir haben. Ja, ich bringe Patches mit und Lasers mit und Leute können damit rumspielen und sehen. Ich bringe die Kupfer- und Zink-Plättchen mit und die Kabel und Leute können wirklich spielen und sehen, wie es funktioniert. Und wenn das wirklich, weil das wirklich immer auch die Laser und auch die Patchy und auch die Kabel, ich meine, von einem medizinischen Kostpunkt sind das alles billige Sachen. Ich meine, you know, für Akupunkturisten ist vielleicht ein 600 Euro Laser oder 250 Euro Laser eine ganze Menge. Aber wenn man zum Spital kommt und einen FDA-regulated dermatologischen Laser kaufen will, dann sind das vielleicht $100,000.
Ja.
Und that's only the beginning. Ja? Ja. Das heißt, mit wenig Spielzeug, mit relativ billigem Spielzeug kann man eine ganze Menge machen und auch nur mit Nadeln. Das heißt, wir können auch wirklich alles nur mit Nadeln machen. Wir brauchen überhaupt keine Spielzeuge. Das heißt, wenn ich wenn ich fliege und ich fliege oft, zum Beispiel zweimal in der Woche, ich habe immer meine Nadeln im Rucksack hier. Muss ich natürlich erstmal finden. Aber ich habe immer meine Nadeln, ich habe sie jetzt woanders hingesetzt, aber ich habe immer meine Nadeln mit mir, immer so ein Päckchen Nadeln. Und mit dem kann man praktisch alles machen. Auch wenn der Patient sozusagen oder die Person nur neben dir sitzt, kann man das Ohr machen oder den Scheitel machen. Ja? Oder man kann einfach mit Nadeln schon eine ganze Menge erreichen. Und das ist der Wunder und auch das Schöne mit der Akupunktur. Wir müssen nicht Spielzeuge haben, beziehungsweise Kabeln und Patchy und solche Sachen. Wir können das alles mit Nadeln machen. Nur, wir wollen auch weitergehen. Wir wollen mehr Möglichkeiten haben. Ich bin nicht da, um Leute Akupunktur beizubringen. Ich bin da, um eigentlich die Türen zu öffnen, mehr Ideen zu bringen. Ja.
Also ich habe sehr viel Lust, bei deinem Seminar mitzumachen. Kannst du uns zum Abschluss noch mal erzählen, wie deine Verbindung zum ABZ in Offenbach ist, zum ABZ Mitte?
Ja, vor vielen Jahren. wie viele Jahre sind das schon? Eine ganze Menge. Bevor ich das zweite Buch geschrieben habe, musste ich einfach mir Zeit nehmen. Es war alles sehr viel, zu viele Patienten und zu viele Sachen, die ich machen musste und Seminare und so weiter. Ich kam wirklich nie zum zweiten Buch zum Schreiben. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache erstmal Pause. Solange es dauert, halbes Jahr, ein Jahr, was auch immer. Ich muss weg von wo ich bin. Und dann bin ich nach Darmstadt gegangen. Ich hatte Freunde, Familie noch in Darmstadt. Und ich habe mich einfach in deren Haus gesetzt und ich hatte absolute Ruhe. Die größten Sachen, die ich machen musste, vielleicht die Mahlzeiten mit vorbereiten und einkaufen gehen, aber ich musste wirklich nichts als Schreiben machen. Und dann langsam habe ich gesagt, ja, weil ich eine ungeduldige Person bin, ich muss immer mehrere Sachen als eins zusammen machen. Ja? Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht gibt es hier eine lokale Schule oder vielleicht gibt es hier irgendwo etwas, wo ich meine 2 Cent zeigen kann. Ja? Beziehungsweise habe ich dann mich erinnert, dass ich mal in Rothenburg war und ich habe mich in Verbindung gesetzt. Was war sein Name? Auf jeden Fall, die haben mir die Adresse von Hedy gegeben. Okay, die Telefonnummer, die Adresse von Handy. Ah, wir haben eine Repräsentantin von der Arbeitsgemeinschaft, ja, haben wir in Darmstadt. Fantastisch, praktisch, ja. Jugendheim, Darmstadt Jugendheim. Und dann habe ich sie angesprochen. Sie war ein bisschen skeptisch. Okay. Und ich habe das erste Buch mitgenommen und ich stand vor Hedys Haustür. Hallo, da bin ich. Und sie hat erstmal gesehen, okay, wie kann ich dir helfen? Sie war sehr höflich, sie hat mich reingelassen. Und langsam haben wir uns unterhalten und sie hat gesagt, okay, vielleicht machen wir eine Probe. Und du kommst einfach mal zu einem Unterricht und zeigst, was du machst, so eine Stunde. Okay, wunderbar. Dann bin ich nach Offenbach gekommen und habe zum ersten Mal präsentiert, was dieses Palpieren überhaupt ist, Oketsu und so weiter. Die Leute haben sich sehr gefreut, dass sie etwas haben, wo sie direkt sehen, eine Veränderung ist da und nicht denken und glauben und raten und vielleicht und so weiter, sondern es ist da. When you see an apple drop, it dropped. Ja, kann man nicht argumentieren, wenn Oketsu nicht mehr schmerzhaft ist und es war schmerzhaft. It is what it is. Okay, und dann natürlich die Theorie, die Oketsu sitzt genau in den Nanjing Hara-Diagnostiker-Reflex von der Leber. Das heißt, wir benutzen einen Leberpunkt und jetzt macht das alles einen Sinn und es kommt zusammen und TCM auf einmal wird reicher. Und dann habe ich einfach noch eine Lektion und dann noch eine Lektion und dann langsam kam es zu einem Seminar und seitdem arbeiten wir zusammen und durch Hedy ABZ Mitte meine Seminare. Und dann, und dann hat Dirk einfach gesehen, okay, da gibt es ein Interesse und dann haben wir seitdem für Jahre jetzt gebucht.
Sehr gut. Also ich finde es sehr, sehr inspirierend, immer wieder mit dir zu sprechen. Und vielen Dank, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns bald.
Ja, danke dir auch.